Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks aus Warschau. Heute ist Samstag, der 21. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Die Europäische Union setzt an mehreren Stellen an, um Desinformation zu bekämpfen. Große Online-Plattformen und Suchmaschinen sollen stärker in die Verantwortung genommen werden, ebenso wie die Mitgliedstaaten. Gleichzeitig werden Maßnahmen entwickelt, die die Bürger stärken und ihnen helfen sollen, sich gegen Desinformation zu wehren. In diesem Kontext sind die Ergebnisse des Sonderausschusses zur Bekämpfung ausländischer Einflussnahme von besonderer Bedeutung. Lukas Mandl, österreichischer Europaabgeordneter und Gründungsmitglied des Sonderausschusses zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation. Guten Tag.
Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Kukler, im Europäischen Parlament und für Ihr Interesse.
Ich habe guten Tag gesagt, sollte eigentlich Grüß Gott sagen, oder?
Ja, in Österreich ist der Grüß Gott noch immer sehr verbreitet und auch ich wende ihn gar nicht selten an.
Wir schauen heute in Richtung Osten. Desinformation, gefährliche, bösartige Einflussnahme ist kein neues Phänomen. Wenn wir jetzt aber auf die aktuelle Lage schauen, sind China und Russland die größte Gefahr aus der europäischen Perspektive?
Zweifellos geht, wenn es um staatliche Akteure geht, von Putin Russland die allergrößte Gefahr aus. Der Sonderausschuss des Europäischen Parlaments gegen diese ausländische Einflussnahme, Foreign Interference, wie das auf Englisch genannt wird, und Desinformation, also hybride Kriegsführung, ordnet 60% derartiger Desinformationsversuche Putin Russland zu. Auch andere staatliche Akteure sind hier aktiv gegen Europa, aber auch nicht staatliche Akteure aus terroristischer Richtung. Und immer geht es um die Destabilisierung von Demokratien, besonders eben von europäischen Demokratien.
Ich komme aus Polen. Aus der polnischen Perspektive sind gefährliche Aktivitäten Russlands keine Neuigkeit, auch keine Überraschung. Haben aber diese Aktivitäten nach Februar 2022 zugenommen?
Es ist so, dass sie nach Februar 2022, Kriegsbeginn am 24. Februar damals, stärker wahrgenommen wurden. Das Europäische Parlament hat tatsächlich schon deutlich davor, nämlich im Jahr 2020, den Sonderausschuss gegen Desinformation dieser Art eingesetzt, war also frühzeitig alert, um diesen Gefahren zu begegnen. Und die hybriden Angriffe haben zweifellos schon lange vor dem militärischen Angriff Putin Russlands begonnen und wurden mit dem militärischen Angriff fortgesetzt und dauern ja jetzt auch an. Weil Sie Polen erwähnt haben und ich die Ehre habe, heute mit einem polnischen Radiosender zu tun zu haben, Herr Kukler. Ich war am Vorabend des putin-russischen Angriffs militärischer Art auf die Ukraine, des vollständigen Angriffs, weil schon 2014 wurde ja die Krim angegriffen. Am Vorabend war ich in Warschau für eine parlamentarische Mission, damals zum Thema Rechtsstaatlichkeit, etwas, das ja sich in Polen deutlich verbessert hat mittlerweile. Und auch damals durfte ich ein Interview einem polnischen Radiojournalisten geben, damals von Euronews oder von Euractiv, und der hat primär Fragen gestellt zur Putin-russischen Bedrohung. Und tatsächlich ist ja sofort danach der Krieg gestartet worden durch Putin-Russland, inklusive Kriegsverbrechen. Und der Angriff als solcher ist ja schon ein Verbrechen, überhaupt einen Angriffskrieg zu machen. Wir dürfen nicht übersehen, dass wir alle damit gemeint sind und dass wir alle auch betroffen sind von hybrider Kriegsführung, wenn auch nicht vom militärischen Angriff, und dass wir polnischen Kolleginnen und Kollegen hier im Europäischen Parlament, auch baltischen Kolleginnen und Kollegen und anderen dankbar sein müssen dafür, dass sie jahrelang gewarnt haben vor dieser Gefahr. Ich habe zwar die Gefahr ernst genommen und die Warnungen ernst genommen, aber das Ausmaß habe ich unterschätzt. Und da bin ich einer von vielen aus Westeuropa, und da sage ich mit unserem Bundespräsidenten Österreichs, Alexander Van der Bellen, der auch zu Kriegsbeginn gesagt hat, er habe sich geirrt in der Annahme, dass man auf diplomatischem Weg, auf dem wirtschaftlichen Weg mit Putin-Russland gut auskommen könne. Das war nicht möglich. Es wird trotzdem blutiger Angriffskrieg geführt.
Sie haben gesagt, dass die Gefahren schon vorher durch die Europäische Union, die Führung der Europäischen Union wahrgenommen worden sind. Der erste Ausschuss ist 2020 gegründet worden. Wie würden Sie die Bewusstseinslage der Entscheidungsträger damals und heute bewerten? Was hat sich verändert?
Ich glaube, damals haben kluge, seriöse, konstruktive Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, vor allem Expertinnen und Experten vertraut, die frühzeitig eben darauf hingewiesen haben, dass es diese Gefahr der hybriden Kriegsführung, der Desinformation und des Einflusses auf unsere Demokratien gibt und haben deshalb diesen Sonderausschuss im Europäischen Parlament eingesetzt. Ich bin dankbar, dass ich ja von Anfang an mit dabei war. Aber damals war das Thema sicher nicht so brennend in aller Köpfe, wie sich's dann aber herausgestellt hat, wie es sein müsste und wie es auch heute ist. Ja, zumindest die konstruktiven Kräfte sehen das Thema als brennend an. Demokratie ist fragil, Demokratie ist bedroht. Und Demokratie zu zerstören, das geht viel schneller, als sie wieder aufzubauen und sie abzusichern. Und deshalb dürfen wir Zerstörung von Demokratie nicht zulassen. Extremistische und destruktive Kräfte profitieren ja von dieser Desinformation von außen. Sie machen sich auch zu dem, was man salopp nützliche Idioten dessen nennt, was die Stabilität Europas gefährdet und was vor allem die europäische Gesellschaft spalten will. Es geht ja immer um Spaltung, weil unsere Einigkeit in Europa unsere größte Stärke ist. Wollen die, die uns schwächen möchten, unsere Spaltung. Spaltung in Familien, in Freundeskreisen, in Unternehmen, in der Zivilgesellschaft, in den politischen Institutionen. Sie wollen Spaltung verursachen und das wollen extremistische, destruktive Kräfte innerhalb Europas ebenfalls. Deshalb gibt es eine Verbindung zwischen der einen und der anderen Seite.
Wie kann man die Europäer am besten spalten? Mit welchen Themen oder Themenbereichen? Geht es da vor allem um die Politik oder nicht unbedingt?
Ich danke für diese Form der Fragestellung, weil tatsächlich ist das Thema für diejenigen, die uns spalten wollen, ja zweitrangig. Themen werden verwendet als Mittel zum Zweck, nämlich als Mittel zum Zweck der Spaltung. Und alles, was Angst macht, alles, was Unsicherheit erzeugt, alles, was Vertrauen nimmt und Misstrauen sät, das ist geeignet für Spaltung. Und das war in den vergangenen Jahren etwa die Klimakrise, das war in den vergangenen Jahren etwa die Migration, das war auch die Pandemie. Und das ist Putin-Russlands Angriffskrieg sogar, obwohl wir alle mit offenen Augen sehen können, wer der Aggressor ist, wer das Opfer ist, mit welchen Mitteln der Aggressor vorgeht, wie zynisch Menschen geradezu abgeschlachtet werden, welche Kriegsverbrechen begangen werden. Dennoch ist es möglich, innerhalb Europas Verschwörungstheorien zu finden, die behaupten, sie wissen, was behauptet wird. Ich will es ja nicht noch extra verbreiten, aber die jedenfalls in Frage stellen, wer Aggressor und wer Opfer ist. Alles gehört diskutiert. Ich verteidige ja die Meinungsfreiheit, indem ich auch die leisen Stimmen und die seriösen Stimmen gegen die lauten und die unseriösen gewissermaßen auch vor den Vorhang geholt sehen möchte. Durch reguläre Medien, durch regulären Journalismus, also durch freien Journalismus, durch Pressefreiheit. Dadurch, dass eben allen Gehör geschenkt wird und nicht nur den Lauten und nicht nur denen, die Extremes von sich geben, die Verschwörungstheorien verbreiten oder gar Hassideologien verfolgen.
Das Thema ist sehr wichtig, aber auch sehr komplex und nicht immer eindeutig. Wie kann man zwischen Desinformation, zwischen Fake News und der Verteidigung eigener Meinung unterscheiden?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Die Meinungsfreiheit ist neben der Pressefreiheit, übrigens auch der Freiheit der Wissenschaft, zentraler Bestandteil unserer Zivilisation. Ein Bestandteil unserer Zivilisation, den wir mitverteidigen, wenn wir unsere Zivilisation eben gegen diese Angriffe durch Putin-Russland und durch Terrorismus und Islamismus und so weiter verteidigen. Entscheidend ist, dass es selbstverständlich das immer zu verteidigende Recht auf die eigene Meinung gibt, aber natürlich nicht ein Recht auf eigene Fakten, weil Fakten sind Fakten. Die gehören erforscht, die gehören hinterfragt. Das ist ja gerade Wissenschaft. Wissenschaft bringt Fakten hervor und arbeitet mit dem wissenschaftlichen Zweifel. Also es wird immer hinterfragt, um neue Fakten kennenzulernen, um tiefer zu graben, um breiter zu werden. Aber Fakten sind Fakten. Und ganz ehrlich, Spaltung bedeutet auch, das Sehen von Misstrauen bedeutet Vertrauensverlust. Und wenn man jetzt über die Jahrzehnte zurückblickt, dann war es eigentlich eine langfristige Entwicklung, in der zuerst Religionsgemeinschaften Vertrauen verloren haben und da haben alle anderen Sektoren noch vielleicht sich selbst sicher gefühlt oder das sogar gut gefunden, dass es diesen Vertrauensverlust gibt. Dann hat demokratisch legitimierte Politik Vertrauen verloren und manche haben das noch immer fast schon mit Humor genommen, obwohl es eigentlich demokratisch legitimierte Politik ist und wir haben ja keine andere, die legitim wäre als die demokratisch legitimierte. Dann hat es schon begonnen, dass Medien, freier Journalismus Vertrauen verloren hat, vor allem mit dem Beginn des Internetzeitalters. Da wurde es schon eng für unsere Gesellschaft und spätestens durch die Pandemie haben dann auch die Wissenschaften Vertrauen verloren, weil eben gegen die Wissenschaft Verschwörungstheorien und plumpe Behauptungen aufgestellt wurden. Und was bedeutet das? Dass Orientierung fehlt, dass Vertrauen fehlt, dass es eben Spaltung gibt, dass Misstrauen gesät wird. Es ist aber Teil unserer Zivilisation, dass wir hinterfragen, dass wir diskutieren, dass wir die Buntheit verteidigen. Einigkeit in der Vielfalt ist ja auch das Motto der Europäischen Union. Und dass wir anerkennen, dass es Institutionen braucht, seien das die staatlichen Institutionen, die demokratisch legitimiert sind, oder eben Institutionen der Medien, der Zivilgesellschaft, auch der Religionsgemeinschaften selbstverständlich, die Orientierungshilfen bieten, die ein Forum bieten eben für die Diskussion und selbstverständlich auch für menschliche Emotionen. Und da gehört Angst dazu, aber da gehören auch Hoffnungen dazu. Und auch die brauchen wir, wenn wir in eine bessere Phase, auch in einen wirtschaftlichen Aufschwung und in ein neues Miteinander in Europa kommen wollen.
Der Vertrauensverlust in die Wissenschaft, in die Medien, in die Politik letztendlich auch, ist wohl die größte Bedrohung. Läuft man aber bei der Diskussion nicht Gefahr, dass man jetzt jede Meinung, mit der man nicht einverstanden ist oder die einem nicht passt, als Desinformation abzustempeln versucht? In der polnischen Politik wird das Argument, russische Narrative zu verbreiten, eines der häufigsten.
Die Gefahr ist gegeben, deshalb danke ich auch für diese Frage und es ist die schlimmste Gefahr, weil es gewissermaßen sprichwörtlich bedeuten würde, das Kind mit dem Bade auszuschütten, nämlich das zu verlieren, was wir verteidigen wollen, nämlich die Meinungsfreiheit. Und die Meinungsfreiheit werde ich immer hochhalten. Mit Freiheit geht auch Verantwortung einher. Das sagen die frühesten Philosophen. Das ist aufeinander bezogen. Freiheit und Verantwortung, Verantwortung und Freiheit, die gehören immer zusammen. Das heißt, man ist verantwortlich dafür, was man sagt. Und in einer freien Gesellschaft darf man auch nicht dafür bestraft werden oder nicht einmal dafür stumm gestellt werden, gewissermaßen, was man sagt, sondern es muss möglich sein, das zu sagen, aber man muss es auch unter dem eigenen Namen sagen, weil man das in einer freien Gesellschaft darf, weil man nichts zu befürchten hat, wenn man es unter dem eigenen Namen sagt. Das macht ja gerade eine freie Gesellschaft aus und auch einen offenen Diskurs. Wenn also nicht nur öffentlich im Internet, sondern in Messenger-Diensten beispielsweise unter Pseudonymen oder unter versteckter Identität Verschwörungstheorien oder Hass verbreitet wird, dann ist das eben nicht Teil von Meinungsfreiheit, sondern ist das Teil von Desinformation. Also halten wir die Meinungsfreiheit hoch oder, wie ich es immer wieder sage, für mein eigenes Verhalten als Parlamentarier, als gewählter Abgeordneter, ich möchte besonders zu denen gehen, deren Meinung ich nicht bin. Ich möchte besonders jenen, die vielleicht etwas sagen, was ich sogar für gefährlich halte für unsere Gesellschaft, eben Verschwörungstheorien und dergleichen verbreiten, gerade denen möchte ich zeigen, dass sie als Menschen, jedenfalls für mich, aber auch im Sinne unserer Werte, gleich viel wert sind wie jeder andere Mensch. Das ist ja der Kern der Menschenwürde, die wir hier verteidigen und der Freiheitsrechte, dass niemand weniger wert wird, weil er anderer Meinung ist als der andere oder umgekehrt. Und gerade dieses Gespräch möchte ich suchen, auch in der Hoffnung und ehrlich gesagt auch in der Erfahrung, dass das manchmal viel an diesem Druck und auch an dieser Wut und diesem Zorn, die oft eigentlich die dahinterliegenden Ursachen dessen sind, dass jemand Verschwörungstheorien oder Hassreden verbreitet, Da kann viel genommen werden von dieser Wut und diesem Zorn, wenn man klar macht, wir reden miteinander, jeder Mensch ist gleich viel wert, jeder sollte mit jedem reden können. Reden ist auch besser als Schießen, gilt für bewaffnete Konflikte, und reden ist auch besser als Schweigen, gilt für unsere Zivilisation, oder gegeneinander aufzutreten, ist schlechter als miteinander zu reden. Und das kann ich auch nur jeder und jedem empfehlen, auch die heute zuhören im Radioprogramm möglicherweise. Schrecken wir nicht davor zurück, gerade mit jenen zu reden, die völlig anderer Meinung sind, und ihnen dabei auch zu signalisieren, dass sie gleich viel wert sind, auch wenn heute Meinungen weit, weit auseinanderdriften vielfach.
Wir funktionieren heute aber oft im Internet, da werden wir in unseren Meinungen sehr oft bestätigt. Klar, propagandistische Kanäle oder Medien kann man unterbieten. Das Internet selbstverständlich nicht, wisst, damit umzugehen, mit den Gefahren, die mit den zum Beispiel sozialen Medien verbunden sind.
Also erstens habe ich die Empfehlung, miteinander zu reden, und auch mein eigenes Credo, das so gut wie möglich zu tun, wirklich auf das persönliche Gespräch bezogen. Also ich spreche lieber persönlich von Angesicht zu Angesicht mit einem Menschen, als mit ihm in einem Online-Kanal zu chatten oder in einem Messenger-Dienst zu schreiben, auch wenn das Teil meines Alltags ist, so wie des Alltags jedes Menschen. Aber besonders, wenn es kritisch wird, besonders, wenn es Meinungsverschiedenheit gibt, ist der persönliche Austausch besser. Und den kann ich nur empfehlen. Und das ist auch das beste Gegengift gegen diese Desinformation und gegen das, was unsere Gesellschaft spaltet. Übrigens, wie auch in der Politik, das beste Gegengift gegen die gefährlichen Narrative auf geopolitischer Ebene und auf nationaler politischer Ebene vielfach, das ist lokale Politik, wo eben vor Ort in der eigenen Siedlung, in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Nachbarschaft, im Bezirk, in der Stadt entschieden wird miteinander. Das will ich vorausschicken. Zweitens, selbstverständlich wissen vor allem jüngere Menschen, Digital Natives, wie sie genannt werden, eigentlich besser als meine Generation oder ältere Menschen mittleren Alters oder ältere, dass wir alle durch die Algorithmen in Echokammern Inhalte bekommen. Ich nenne es nicht Information, weil Information hätte schon eine positive Wertung. Es sind vielfach nur Inhalte. Und das bringt mich wieder zum Journalismus und zur Pressefreiheit. Wir konsumieren ja auch nicht Nahrung, die nicht zubereitet ist, die möglicherweise sogar giftig ist oder noch nicht verdaulich oder verträglich ist für uns, weil sie eben nicht zubereitet wurde, weil sie roh ist. Aber wir konsumieren ständig rohe Inhalte, die nicht durch Profis, im Fall der Nahrungsmittel durch Köche, im Fall der Information durch Journalistinnen und Journalisten entsprechend recherchiert, reflektiert ist, mit Check, Recheck und Double-Check auch bestätigt ist oder vielleicht sogar mit wissenschaftlichen Inhalten unterlegt ist. Nein, in diesen Echokammern durch die Algorithmen stoßen wir ständig auf Inhalte, die wahr sein können, aber möglicherweise falsch sind und im großen Ausmaß nicht nur falsch sind, sondern mit einem Zweck uns absichtlich vermittelt werden, damit wir das Falsche annehmen. Oder wie unlängst ein Experte gesagt hat, es ist möglich, sich in unser Gehirn rein zu hacken, so hart das klingt, genau das ist möglich, durch solche Falschinformationen. Das beste Gegengift dagegen ist eben das Bewusstsein, das Wissen, das Verständnis, was uns entgegenkommt, das persönliche Gespräch zu suchen und glaubwürdige Quellen selbst als Nutzerin oder Nutzer zu suchen, eben vor allem journalistische Quellen, die auf der Basis der Pressefreiheit agieren.
Obwohl sich die Medienlandschaft in den letzten Jahren sehr stark verändert hat, wir sind auch Zeugen einer sehr raschen Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Wird es bald nicht noch schwieriger, die Wahrheit von Fake News zu unterscheiden?
Genauso wie es wichtig ist, wie wir im Gespräch heute schon ausgeführt haben, zwischen Fakten und Meinung zu unterscheiden und das auch zu kennzeichnen, wenn es um die mediale Vermittlung geht, genauso wird es immer wichtiger, zwischen menschlich zustande gekommenem Inhalt, also recherchiertem Inhalt oder durch Menschen verfasste Meinung auf der einen Seite zu unterscheiden und künstlich generierten Inhalt eben durch KI, künstliche Intelligenz generierten Inhalt auf der anderen Seite. Das gehört gewissermaßen wie bei Produkten verschiedenster Art gekennzeichnet, was ist handcrafted, also handgemacht, also von einem Menschen tatsächlich gefertigt, und was ist von einer Maschine produziert. Diese Unterscheidung wird unglaublich wichtig sein, damit wir überhaupt wissen, welche Art von Information auf uns zukommt und wie wir diese Information dann zu bewerten haben.
Was könnte ich als EU-Bürger vom Parlament erwarten. Den Vorschlag, miteinander zu reden, finde ich gut, aber das kann man nicht institutionell anordnen und es gibt Menschen, die einfach keinen Gespräch suchen. Was können EU-Bürger vom Parlament erwarten? Welche institutionellen Lösungen?
Zunächst, je älter ich selbst werde, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es demokratisch legitimierte Institutionen braucht. Es reicht nicht, sich zu verlassen darauf, dass Menschen guten Willens, die es gibt, und die Mehrheit sind Menschen guten Willens, so auch in politischen Funktionen aus vielen Parteien. Es reicht aber nicht, sich darauf zu verlassen, dass Menschen guten Willens am Werk sind. Es braucht abgesicherte Institutionen, die durch Checks and Balances in einem System der Gewaltenteilung auch einander kontrollieren. Und so kommen wir voran. Punkt 1. Punkt 2. Auch ein Parlament und seine vielen Aktivitäten, auch in der sogenannten Public Diplomacy und allem, was zur parlamentarischen Arbeit dazugehört, kann Foren schaffen für das Gespräch, immerhin. Es kann und darf das Gespräch nicht angeordnet werden, so wie Gefühle immer echt sind und nicht angeordnet werden können. Das ist ja auch schön am Menschsein. Aber Foren zu schaffen, das ist möglich. Und drittens, und das scheint mir am wichtigsten zu sein, das Europäische Parlament als wichtigste Institution der Europäischen Union und damit die Europäische Union wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich wichtiger denn je. Warum? Weil die Auswirkungen der Spaltungsversuche, der Destabilisierungsversuche, der Verschwörungstheorien, der Hassrede von außen, aber auch von innen, die wirken sich jetzt massiv auf mitgliedstaatlicher Ebene aus. Wir hatten das gesehen durch die Beeinflussung der rumänischen Präsidentschaftswahl, die sogar wiederholt werden muss als Wahl in einem EU-Mitgliedstaat. Es zeugt von großer demokratischer Reife und funktionierender Gewaltenteilung, dass die Wahl wiederholt wird. Aber es ist schockierend, dass es möglich ist, eine Wahl derartig von außen zu beeinflussen. Es gab ja derartige Beeinflussungsversuche schon bei der Brexit-Abstimmung in Großbritannien und Nordirland, im Vereinigten Königreich oder bei anderen Wahlen in der westlichen Welt. Und es gibt besorgniserregende Entwicklungen auf mitgliedstaatlicher Ebene von Deutschland bis Frankreich. Auch in meinem Heimatland Österreich ist das der Fall. Also in den kommenden Jahren wird es die europäische Ebene, weil sie stabil aufgestellt ist mit der neuen EU-Kommission, die ein besseres Programm hat als die alte EU-Kommission, und für 4,5 Jahre, fast 5 Jahre jetzt jedenfalls stabil aufgestellt ist. Deshalb wird es durch diese Talsohle, durch die vermutlich die europäischen Gesellschaften, auch die Wirtschaft, und das eine spielt ja mit dem anderen zusammen, durch diese Talsohle, durch die unsere Gesellschaften in den kommenden Jahren wandern, wird es die europäische Ebene als stabilisierenden Faktor mehr denn je brauchen. Und das Europäische Parlament vertritt ja nicht sich selbst, vertritt auch nicht die Europäische Union gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, sondern die Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Europäischen Union und gegenüber der Welt. Und das ist es, was das Europäische Parlament leisten kann, die Absicherung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf der Basis von Menschenwürde und Freiheitsrechten ist alles andere als selbstverständlich, ist in unserer Zeit mehr bedroht denn je als zumindest in meiner Lebenszeit. Ich bin Jahrgang 1979. Da ist die große Mehrheit im Europäischen Parlament bereit und willens, diese Verteidigung dieser zentralen Werte unserer Zivilisation hochzuhalten und zu machen.
Lukas Mandl, österreichischer Europaparlamentarier. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Das Gespräch sowie alle anderen Teile unserer Podcast-Serie Fakebusters können Sie jederzeit nachhören unter auslandsdienst.bl. Jakub Kukla, tschüss und auf Wiederhören, do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.